alles aus einer Hand. Bei der Richter GmbH und Co. KG. Seit über 33 Jahren Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für moderne Badgestaltung und effizientes Heizen. In der 400 Quadratmeter großen Ausstellung sind Ihre Wünsche zum Greifen nah. Schauen Sie vorbei bei der Richter GmbH und Co. KG. Ihrem Partner für Heizung und Bäder. Richter-Reinheim.de.
Es ist der 19. Juni 2021, ein Samstag. Eine Frau sucht auf einem Feld nach ihrer seit einiger Zeit vermissten Tochter. Da sieht sie plötzlich einen leblosen Körper am Boden liegen. Zwischen den Windrädern entdeckt sie eine Leiche. Es ist ihre Tochter.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen hier bei Abgrundtief. Mein Name ist Thomas Schmidt und wie immer präsentiere ich euch auch heute wieder einen Kriminalfall, der sich genauso in unserer Region ereignet hat. Für spektakuläre Mordfälle und andere grausame Verbrechen muss man nämlich nicht in die Großstädte, in die dunklen Ecken schauen. Auch in den scheinbar beschaulichen, ruhigen Gegenden passiert mehr, als uns lieb ist. Genau so ein Beispiel habe ich heute für euch, denn unser heutiger Fall spielt im beschaulichen Flohmborn. Rund 1000 Einwohner leben in der Ortsgemeinde im Landkreis Alzey-Worms, die umgeben ist von Feldern. Viel Grün, ein paar Weingüter, ein Supermarkt, richtig beschaulich eigentlich. Und da gibt es auch einen kleinen Windpark. Da stehen 5 Windräder auf dem Feld und das ist auch der Ort, an dem das Intro begonnen hat und an dem auch der heutige Fall beginnt. Obwohl, wir gehen mal noch einen Tag zurück und Yvonne wundert sich. Sie kann ihre Schwester Anne nicht mehr erreichen. Die beiden heißen eigentlich anders. Die Schwestern haben ein gutes Verhältnis und sind füreinander eigentlich so gut wie immer erreichbar. Daher findet Yvonne das auch so komisch, dass sie ihre 38-jährige Schwester ausgerechnet jetzt nicht erreichen kann. Anne ist nirgends zu erreichen, obwohl sie ihr Handy immer bei sich hat und auch immer mehr oder weniger direkt rangeht, wenn Yvonne sie zu erreichen versucht. Nur heute nicht. Ungewöhnlich. Yvonne wird unruhig. Sie beschließt dann irgendwann, die Polizei einzuschalten. Klar, ihre Schwester ist 38, eine erwachsene Frau. Das klingt jetzt erstmal nicht so, als müsste man da direkt zur Polizei gehen, wenn die mal nicht an ihr Handy geht. Aber ich glaube, die Tatsache, dass sie direkt vermutet, dass da irgendetwas nicht stimmen kann, zeigt, wie ungewöhnlich die Unerreichbarkeit hier ist. Die Polizei ist ihr allerdings keine große Hilfe. Gleich mehrere Mal wählt Yvonne die Nummer der Polizei, aber es hilft nichts. Sie ist erwachsen, da kann man erstmal nichts tun, sagen sie. Und wie gesagt, das kann man jetzt von zwei Seiten aus sehen. Einmal die Sicht der Schwester, die zu wissen scheint, es ist dringend, das ist absolut untypisch, seltsam und vielleicht sogar gefährlich. Das passt nicht zu Anna, dass sie einfach nicht zu erreichen ist. Mehr noch, dass das Handy plötzlich sogar ausgeschaltet ist. So etwas hat sie noch nie gemacht. Und auf der anderen Seite kann man auch die Polizei verstehen. Eine 38-jährige erwachsene Frau geht nicht ans Telefon. Also sorry, da können wir jetzt keine Suchtrupps und Helikopter rausschicken. Yvonne ist mit der Angst um ihre Schwester aber nicht alleine. Auch Freunde und Familie von Anna sind in Sorge und so ziehen sie dann eben auf eigene Faust los. Wenn die Polizei schon nicht sucht, dann wollen wir wenigstens selbst versuchen, auf ihre Spur zu kommen. Und das gelingt ihnen auch. Allerdings nicht in der Form, wie sie sich das erhofft hätten, denn am Tag darauf, am Samstag, den 19. Juni, machen Annas Mutter und ihr Onkel einen grausamen Fund. Zwischen den Windrädern auf einem Feld. Und schnell müssen sie feststellen, dass sich ihre schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet haben. Anna ist tot. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es in der Gegend ein schweres Unwetter gegeben. Daher nimmt man an, Anna ist von einem Blitz getroffen worden. Das passt auch zu den starken Verbrennungen, die an der Leiche zu sehen sind. Sie ist halb verkohlt. Wird ein Mensch von einem Blitz getroffen, dann kommt es nicht selten zu solchen Verbrennungen. Typischerweise an der Ein- und Austrittsstelle des Blitzes. Man kann so etwas überleben. Allerdings sterben auch jedes Jahr in Deutschland 2 bis 7 Menschen an einem Blitzschlag. Mehr als 100 werden verletzt und wo wir es gerade von Zahlen haben, bei so einem Blitzschlag fließen etwa 10 bis 20.000 Ampere vom Himmel auf die Erde. Mit den teils beschriebenen weitreichenden Folgen, zumindest dann, wenn sie auf einen Menschen treffen. Die Kriminalpolizei geht bei dieser Theorie auch erst einmal mit. Nach dem Auffinden der Leiche geht auch sie von einem Blitzschlag und damit von einem tragischen Unfall aus. Das passiert zwar nicht oft, ist aber theoretisch möglich. Wie wahrscheinlich das wohl ist? Gut, dass auch sowas untersucht wird. Laut dem VDE-Ausschuss Blitzschutz und Blitzforschung, ja, sowas gibt's, werden durchschnittlich also 4 Menschen pro Jahr tödlich durch Blitzschlag verletzt. Bei rund 80 Millionen Einwohnern also eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 20 Millionen und trotzdem möglich. Aber es dauert nicht lange, da werden Fragen aufgeworfen. Am Fundort der Leiche riecht es nach Benzin. Und obwohl so ein Blitzschlag neben Verbrennungen oder dem Tod noch ganz viele, auch langfristige Folgen mit sich bringen kann, Benzingeruch am Ort des Einschlags ist keine davon. Die Leiche von Anna geht ohnehin erst einmal in die Rechtsmedizin und wird dort obduziert. Die Theorie des Blitzschlags ist dort schnell vom Tisch, denn die Leiche weist Spuren von Gewalteinwirkung vor. Verbrennungen oder ähnliches hatten keine Auswirkungen auf Annas Tod. Vielmehr ist es, so nennt es die Rechtsmedizin, stumpfe Gewalt gegen den Hals, die letztlich zum Tod geführt hat. Ein Naturereignis sei laut Kripo demnach nicht todesursächlich gewesen. Auf der Leiche und an den Bodenproben, die man dann entnimmt, konnte außerdem Benzin nachgewiesen werden. Die nun also deutlich wahrscheinlichere Variante, also jemand hat die Leiche der 38-Jährigen mit Benzin übergossen und dann absichtlich angezündet. Und binnen ganz weniger Tage entwickelt sich so ein Vermisstenfall über einen total unwahrscheinlichen, aber möglichen Unglücksfall, wir erinnern uns, 1 zu 20 Millionen, bis hin zu einem Mordfall. Und am 29. Juni 2021 schreibt die Allgemeine Zeitung in Mainz dann, Staatsanwaltschaft geht von Tötungsdelikt aus. Was für uns in dem Fall jetzt wesentlich interessanter ist als diese Schlagzeile, in der Unterzeile steht 31-jähriger Bensheimer festgenommen. Heißt also, schon wenige Tage nach dem Mord haben wir jetzt auch einen Tatverdächtigen. Also zumindest sofern es sich wirklich um einen Mord handelte, aber nach allem, was wir zum jetzigen Zeitpunkt schon wissen, muss man da ganz klar von ausgehen. Bevor wir uns jetzt aber den Tatverdächtigen einmal genauer anschauen, lasst uns erst einmal schauen, was wir über das Opfer, was wir über Anna in Erfahrung bringen können. Viel ist das nicht, aber ich will es trotzdem versuchen. Also, Anna ist 38 Jahre alt und lebt in Flohborn. Was wir schon gehört haben, sie ist immer gut zu erreichen, ständig auf Empfang und antwortet, sofern sie kann, zu jeder Zeit. Das kommt auch daher, dass sie so ein kleines Gerät hat, das mit ihrem Smartphone verbunden ist, auf das sie auch angewiesen ist. Es ist ein Blutzuckersensor und der misst wohl so mehr oder weniger kontinuierlich ihre Blutwerte und schlägt dann Alarm, wenn die sich kritisch verschlechtern. Beziehungsweise nicht der Sensor, sondern das Handy. Ganz praktisch also für sie und auch die Erklärung, warum ihr Smartphone eigentlich immer bei ihr, eigentlich immer auch eingeschaltet ist. Wegen körperlicher, aber auch wegen psychischer Probleme hat Anna nicht arbeiten können. Bis zuletzt lebte sie bei ihrer Mutter, sie kümmert sich, so gut es geht. Ihren Vater hat sie bis zu dessen Tod zu Hause gepflegt. Anna hat eine Schwester, die ist 2 Jahre jünger als sie und die sagt, dass Anna und sie sich zwar gut verstanden haben, Anna aber nie viel von Freundschaften oder Beziehungen erzählt hat. Sie ist Single, Kinder will sie keine wegen ihrer Krankheit, ein in Zusammenhang mit unserem Fall hier vermeintlich unwichtiger Fakt, auf den wir aber später noch einmal zurückkommen müssen. Nur eines, das beschäftigt Anna seit einiger Zeit so sehr, dass sie es ihrer Schwester und ihrer Freundin erzählt hat. Es gibt da einen Mann in ihrem Leben, in den sie sich wohl so richtig verliebt hat. Die beiden lernen sich im Frühjahr 2021 kennen und haben dann auch so richtige Frühlingsgefühle. Das passiert über eine Dating-App und geht dann auch mehr oder weniger bis zu Annas plötzlichem Tod so weiter. Wie schon gesagt, über das Opfer ist nicht wirklich allzu viel in Erfahrung zu bringen, also können wir uns nun dem mutmaßlichen Täter widmen. Was wir ja schon wissen, es ist ein 31-jähriger Mann aus Hessen. Im Laufe dieser Folge wird aus ihm auch ein 32-jähriger Mann. Nicht wundern, derselbe ist gemeint, er hat nur zwischen den einzelnen Einträgen, die ich über ihn gefunden habe, Geburtstag gehabt, daher taucht er hier mit 2 unterschiedlichen Altersangaben auf. Lasst uns ihm auch daher lieber einen Namen geben, wir nennen ihn Rolf, auch wenn er in Wirklichkeit anders heißt. Also, zum Zeitpunkt der Festnahme ist Rolf 31 Jahre alt und lebt in Bensheim. Und die Polizei erklärt zunächst einmal nicht, wie sie auf genau diesen Mann als Verdächtigen gekommen ist. Sie sagt aber, dass er ihnen zumindest mal kein Unbekannter ist. Rolf ist in der Vergangenheit schon wegen mehrerer kleinerer Dinge, wie es die Beamten nennen, aufgefallen. Nach seiner Festnahme sucht die Polizei nach belastendem Material, nach Indizien, im besten Fall nach Beweisen. Die hoffen sie bei mehreren Durchsuchungen zu finden. Es wird nicht nur die Privatwohnung, sondern auch die Arbeitsstelle von Rolf durchsucht und auch in seinem Auto wird jeder Winkel inspiziert. Und es scheint, als wäre man da an irgendeiner Stelle auch fündig geworden, denn nach den Maßnahmen teilt die Polizei mit, dass sich der Tatverdacht erhärtet habe und der Mann nicht mehr nur als Verdächtiger, sondern als Beschuldigter geführt werde. Was aber noch unklar ist zu dieser Zeit, ist die Frage danach, ob der Mann schon irgendetwas mit Bezug zu der Toten und zu dem Verbrechen erzählt oder im besten Fall sogar gestanden hat. Für die Ermittler ist zu dieser Zeit vor allem das private Umfeld der Toten interessant. Denn ob die beiden sich gekannt haben, weiß man erstmal noch nicht. Und es gibt da wohl auch ein paar Hinweise, die aus dem direkten Umfeld von Anna kommen. Aber auch 2 Wochen nach der Tat ist zumindest die Öffentlichkeit kaum schlauer als vorher. Vieles bleibt erst einmal lange verborgen. Also hängt man sich an anderen Dingen auf. Unsere Zeitungen, also die AZ und WZ vor allem, die bekommen einige Fragen zur Kategorisierung des Verbrechens gestellt. Denn sowohl die Staatsanwaltschaft und daraufhin auch meine Kolleginnen und Kollegen, die bezeichnen das Verbrechen als Beziehungstat. Und das wirft Fragen auf. Einmal natürlich zum Verbrechen selbst. In welcher Beziehung standen Anna und Rolf denn? Das ist ja eigentlich noch relativ unklar. Und dann auch die Frage, sollte man hier nicht eher von einem Femizid sprechen? Klar, Femizid ist kein juristischer Begriff, aber das ist die Beziehungstat ja auch nicht und die Grenzen sind da fließend. Eine Beziehungstat setzt erst einmal einfach nur eine Beziehung zwischen Täter und Opfer voraus. Das Verbrechen geschieht aus einem Motiv der Tat, das auf die eigentliche Bekanntschaft zurückzuführen ist. Es gibt also eine Vorgeschichte zu der Tat. Aber das kann auch bei einem Femizid zutreffen, etwa wenn eine Frau einen Mann verlässt und der das dann nicht akzeptieren kann. Dann muss man aber schon sagen, das hat dann nichts mehr mit der Beziehung, der Trauer oder der Liebe zu tun. Hier geht es dann tiefer. Hier geht es um patriarchale Strukturen, um Besitzansprüche gegenüber der Frau. Und bei einer solchen Tat von Beziehungstat zu sprechen, das verharmlost für viele die eigentlichen Hintergründe. Und der Begriff Femizid, der rückt die Tat in eben einen solchen Zusammenhang, in der Ermordung einer Frau aufgrund ihres Geschlechtes durch einen Mann. Den Begriff gibt es eigentlich schon lange, länger als er bei uns jetzt so in der öffentlichen Diskussion schwebt. Er wurde 1976 von der feministischen Soziologin Russell hervorgebracht. So richtig angekommen bei uns und auch in der Berichterstattung ist er aber erst später. Häufigstes Problem dabei, kann man in der Realität wirklich treffsicher erfassen, dass eine Frau aufgrund ihres Geschlechtes ermordet worden ist? Das ist eine Diskussion, zugegeben, die ist nicht ganz einfach und die können wir ja auch nicht führen, nur so viel, das Thema ist alles andere als irrelevant. Denn statistisch gesehen wird jeden dritten Tag hier bei uns in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder auch ehemaligen Partner getötet. Und das sind jetzt nur die erfolgreichen Versuche, denn misslungene Tötungsversuche durch einen Mann an einer Frau, die registriert die Polizei tagtäglich. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, jeden einzelnen Tag versucht ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin in Deutschland umzubringen. Und das sind auch nur die Versuche, die es ins Hellfeld schaffen. Die Dunkelziffer, die dürfte hier wie bei vielen anderen Verbrechen auch nochmal deutlich höher liegen. Denn was nicht angezeigt wird, das kann natürlich auch in keiner Statistik auftauchen. Zurück zu Anna und Rolf. Zurück ins Jahr 2022. Die Tat ist nun schon über ein halbes Jahr her. Da beginnt vor dem Mainzer Schwurgericht der Prozess gegen den Bensheimer. Und er beginnt sehr emotional, denn am 3. Februar muss Annas Mutter in den Zeugenstand. Und nicht nur, dass es ihr sichtlich schwerfällt, über das Leben ihrer ermordeten Tochter auszusagen, auch, dass sie jetzt dem Mann in etwa 2,5 Metern Abstand gegenüber sitzt, der für den plötzlichen Tod ihrer Anna verantwortlich sein soll. Das nimmt sie auch sichtlich mit. Und das ist natürlich auch kein Einzelfall. Es ist ja häufig so, dass egal, ob jetzt Mutter, Partner, Freunde, dass das einfach unglaublich viel Kraft kostet, so etwas durchzustehen. Aber man hört immer wieder, dass sie es der getöteten Person schuldig sein, dass sie das für sie machen. Und genau das will auch Annas Mutter. Aber das geht nicht lange gut. Sie bricht schluchzend auf ihrem Stuhl zusammen, sagt immer wieder, ich will das nicht, ich kann das nicht und mein Kind. Auch als man die 62-Jährige dann aus dem Gerichtssaal begleitet, ist für alle, die drin sitzen, noch das wirklich furchtbare Schluchzen und Weinen aus dem Flur zu hören und das versteinert die alle so ein bisschen. Das ist schon wirklich sehr schwer zu ertragen. Richter und Anwälte beschließen daraufhin, dass man vorerst auf die Vernehmung der Mutter der Toten verzichten wolle und dass man gegebenenfalls ja die Protokolle ihrer Aussage verlesen könnte, die sie ja schon im Vorfeld des Prozesses bei der Polizei gemacht hat. Und jetzt sollten wir auch mal auf den Mann blicken, der Annas Mutter so zusammenbrechen hat lassen, Rolf. 32 Jahre alt und aus Bensheim. Er ist Chemikant, verheiratet und trotzdem auf dieser Dating-Plattform unterwegs. Und das verhängnisvolle Match mit Anna hat er im Frühjahr 2021. Freunde und Kollegen beschreiben Rolf als ruhigen und eher zurückhaltenden Typ. Ärger sei er stets aus dem Weg gegangen. Er wird als lustig und sympathisch beschrieben, aber nur die wenigsten wissen wohl von seinen Affären. Denn die mit Anna, das ist nicht die einzige. Es gibt zumindest eine weitere, die man ihm zweifelsfrei nachweisen kann, denn die hatte Folgen. Zunächst läuft aber alles super für Rolf. Zu Hause hat er seinen sicheren Hafen, seine Ehe und anderswo, da kann er sich ausleben. Wir wissen nicht, wie lange das schon so geht, aber im März 2021, da klingelt es plötzlich an der Haustür seines sicheren Hafens. Es ist eine Frau. Und sie verkündet dem Ehepaar, dass sie schwanger ist, und zwar von Rolf. Sein Doppelleben fliegt auf und er muss Unterhalt zahlen, ist ja schließlich sein Kind. Daraufhin zerbricht Rolfs Ehe aber nicht. Seine Frau ist bereit, ihm noch einmal eine Chance zu geben. Nach langem Hin und Her ist klar, sie wollen es noch einmal versuchen. Eine folgenschwere Entscheidung und unfassbar eigentlich, dass dieses einschneidende Erlebnis auch gar nichts an seinem Leben zu ändern scheint. Ich finde, das ist doch dieser viel zitierte Schuss vor den Bug, der Warnschuss, das Wachrütteln. Hier, so geht's nicht mehr weiter. Du musst was tun, du musst etwas verändern. Mach entweder Schluss, lass dich scheiden oder aber hör auf mit den Mätzchen. Bleib bei deiner Frau, sei ihr treu, wenn sie schon bereit ist, dir noch eine Chance zu geben. Aber für Rolf kommt das wohl nicht in Frage. Er will beides, Ehe und Affäre, aber es ist nicht so, dass er jetzt bei der Mutter seines Kindes bleibt. In die Richtung zahlt er nur den Unterhalt. Er will eine neue Affäre und mit Anna findet er diese auch. Seiner Frau hingegen musste er versichern, und das hat er auch getan, dass es keine anderen, keine weiteren Frauen mehr in seinem Leben gibt und auch nicht mehr geben wird. Eine Lüge, wie sich dann herausstellen sollte. Wir sehen hier also einen erheblichen Bruch. Auf der einen Seite ist er für seine Freunde und Kollegen der kumpelhafte, lustige und eher stille Typ. Ein treuer Ehemann. Auf der anderen Seite aber mehrere Affären, die Suche nach neuen Sexpartnerinnen über Datingportale, ein klassisches Doppelleben, das wie so oft nicht lange gut gehen kann. Denn es kommt, wie es kommen musste. Anna erfährt, dass Rolf gar nicht der nette Single-Mann ist, der er vorgibt zu sein, dass er eine Frau hat und dass er eigentlich ganz anders heißt. Sie ist, kann man sich ja vorstellen, nicht gerade begeistert, aber sie bekommt neue Hoffnung. Denn Rolf erklärt, dass er gerade ohnehin dabei ist, sich von seiner Frau zu trennen, aber das geht halt nicht von heute auf morgen, und außerdem plant er gerade auch einen Umzug in eine neue Wohnung, weg von seiner dann hoffentlich bald Ex-Frau, und damit ist der Weg frei für Anna. Denn Rolf hat Ringe besorgt. Er macht Anna einen Antrag und die beiden wollen heiraten. Was aber nie passieren wird. Denn Rolf, der hat gar nicht die Absicht, Anna zu heiraten. Er hat noch nicht einmal die Absicht, mit seiner Frau reinen Tisch zu machen oder sich scheiden zu lassen. Am liebsten würde er das alles so weiterlaufen lassen. Ungezwungen, eine Affäre eben. Nur Anna sieht das ganz anders und fühlt sich durch die vorgegaukelte Liebe von Rolf auch noch bestärkt darin. Für sie ist der Mann mehr als nur eine Affäre. Und spätestens mit dem Antrag verfestigt sich das noch einmal deutlich bei ihr. Und das verläuft dann ganz konträr zu Rolfs Bedürfnissen, denn dem wird das irgendwann alles zu viel. Klar, er braucht dieses Lügengebilde irgendwie, um Anna zu beruhigen und um ihr zu zeigen, wir können ruhig weitermachen, das mit meiner Frau ist vorbei, ich will nur noch dich. Aber als Anna dann immer mehr von ihm will, wird es ihm wohl zu viel und er lässt den Kontakt immer weiter schrumpfen, bis er irgendwann kaum noch erreichbar für seine Affäre und angeblich Verlobte ist. Und die wird nun sauer. Ihre Freundinnen wollen sie ablenken, der ist es nicht wert, der ist ein Betrüger und sie soll ihn vergessen und loslassen, aber Anna sieht das anders. Sie will nun Rache und sie hat auch schon einen Plan, wie die aussehen kann, nämlich Erpressung. Sie meldet sich wieder bei ihm und das nicht einfach so, sondern mit einer Nachricht, die bei Rolf eingeschlagen haben dürfte wie eine Bombe. Ich bin schwanger, und dass ihn das aus der Bahn werfen würde, das weiß sie. Seit seiner folgenschweren Affäre zuvor zahlt er ja schon Unterhalt. Finanziell ist es ohnehin schon alles ziemlich eng. Dazu ein Kredit von 300.000 Euro für das Haus. Einen weiteren Unterhaltsposten würde sein Konto nicht aushalten. Und eine weitere Affäre würde seine Ehe nicht aushalten. Die Paartherapie, die Entschuldigungen, alles umsonst. Die Situation ist also ziemlich gefährlich für ihn und das in gleich mehrerlei Hinsicht. Was er nicht weiß, Anna ist gar nicht schwanger. Und sie lügt ihm das auch nicht vor, um sich an ihn zu binden, so nach dem Motto, das wird unsere gemeinsame Zukunft, vielleicht kommt er ja zurück. Nein, sie hat da weitaus dunklere Absichten. Sie erzählt Rolf, dass sie schwanger ist, weil sie ihm so richtig Angst machen will. Sie weiß ja, was das schon einmal für ein Schock für ihn war und dass ihn das ruinieren würde. Das macht er auch deutlich und Rolf schlägt einen Deal vor. Ich bleibe bei dir, wir beide zusammen, aber eben nur wir beide. Bedingung dafür, sie soll das Kind abtreiben. Aber Anna bleibt nicht nur, in Anführungszeichen, bei dem Druckmittel Schwangerschaft. Sie geht noch einen Schritt weiter. Anna überlegt, dass sie ihn erpressen will. Sie will ihn damit bedrohen, seiner Frau Screenshots von ihren Chats und gemeinsame Fotos zu zeigen. Für Rolf also ein Super-GAU. Vermutlich sind es so 8 Tage, die ihn dieses Gefühl begleitet. Ein Gefühl, das ihn wahnsinnig macht. Er muss was tun. Er muss sich aus dieser Situation befreien und so fasst auch er einen Racheplan. Spätestens am 18. Juni steht sein Entschluss. Der Entschluss, Anna und das ungeborene Baby umzubringen. Denn da muss er immer noch davon ausgehen, dass sie auch wirklich schwanger ist. Und für diesen 18. Juni, da sind die beiden eh schon verabredet. Anna will ihn treffen. Ein letztes Mal Sex, sagt sie ihm, will sie haben. Das soll ihn zu dem Treffpunkt locken. Annas eigentlicher Plan, natürlich nicht mit Rolf schlafen, sie will ihn erpressen. Die Bilder, die Chatverläufe, das soll alles Rolfs Frau zugespielt werden. Aus Nachrichten, die Anna ihren Freundinnen geschickt hat, geht hervor, was sie damit bezwecken will. Immer wieder sagt sie, sie will ihm am Boden liegen und leiden sehen. Eine ihrer Freundinnen erzählt, ich kannte sie 16 Jahre, sie war krank, hatte Diabetes und litt an den Folgen eines Schlaganfalls. Sie war ein Borderliner und litt an Depressionen. Aber sie sagt auch, wenn man sie aufgezogen hat, dann flippte sie aus, dann sprang sie auf den Rachezug auf. Und genau dieser Rachezug, der sollte jetzt so richtig Fahrt aufnehmen. Rolf ist absolut am Ende, fix und fertig mit den Nerven, denn hin und wieder macht Anna auch mal Andeutungen, dass sie abtreiben könne, aber sie lässt ihn stets im Unklaren. Und man muss wirklich kein Mitleid mit Rolf haben, nicht falsch verstehen. Das ist natürlich eine grausame Zeit für ihn, die ihn einfach nur fertig macht und damit auch zum Äußersten treibt. Er muss sich, so denkt er, der Frau entledigen. Und das tut er auch. So sagt es die Anklage an diesem 18. Juni auf dem Feld bei Flohmborn zwischen den Windrädern. Und dafür muss sich Rolf dann Anfang Februar vor dem Mainzer Schwurgericht verantworten. Aber er sagt nichts zu den Vorwürfen. Er bleibt stumm. Ohne Reaktion auch, als die Anklage verlesen wird, in der noch einmal Annas letzte Minuten beschrieben werden. Rolf soll mit den Händen oder dem Unterarm auf den Hals der 38-Jährigen eingewirkt haben. Die dadurch entstandenen Kehlkopfverletzungen haben dann in kurzer Zeit zu einem zentralen Regulationsversagen und zu Atemnot geführt. Anna stirbt auf dem Feld. Aber damit nicht genug. Man geht davon aus, dass Rolf nicht direkt mit einem Benzinkanister zu dem Treffen gekommen ist. Vielmehr glaubt man, er ist in der Nacht auf den 19. Juni während dieses heftigen Unwetters noch einmal an den Tatort zurückgekehrt. Dort muss er Anna dann mit Benzin übergossen und angezündet haben. Es ist nicht klar, ob er gleich den Versuch im Kopf hatte, den Tod als Unfall, als tragischen Blitzschlag zu verschleiern oder einfach nur ganz allgemein alle Spuren und die Leiche mit dem Feuer vernichten wollte. Eines, das scheint aber klar, das Ganze ist keine Affekttat, sondern ist genau geplant. Denn dieses Zurückkehren an den Tatort und den Versuch, so eine Tat zu verschleiern, das passt nicht zu einer Situation des Affekts. Das zeigt also beim Thema Urteil, von dem wir jetzt aber noch recht weit entfernt sind, gehen alle Hinweise in Richtung Mord. Aber dazu kommen wir zu gegebener Zeit natürlich auch noch. Weil Rolf weder nach der Verhaftung noch in folgenden Befragungsversuchen oder vor Gericht Angaben zu der Sache macht, scheint gleich klar, das wird ein zähes Ding. Das wird ein länger andauernder Indizienprozess, für den man dann gleich mal 10 Verhandlungstage anberaumt. 10 Verhandlungstage, in denen dann in mühevoller Kleinstarbeit alles noch einmal ausgebreitet werden muss. Wie die Mutter der Toten das aufgenommen hat, das haben wir ja schon gehört und auch die Aussagen der Schwester, die wir ja schon behandelt haben, stammen von dem ersten Prozesstag im Februar. Am zweiten geht es dann unter anderem um das Auffinden der Leiche und vor allem auch des Autos. Denn das haben wir ja schon gehört, gefunden wurde Anna von ihrer eigenen Mutter und ihrem Onkel. Die sind auch kurz darauf ja auf das Auto gestoßen, aber was die bis dahin noch nicht wussten, zumindest das Auto hatte zuvor auch schon mal jemand entdeckt und sich darüber gewundert. Es ist so ein Anlagenfahrer, der am frühen Morgen des 19. Juni 2021 bei der Polizei anruft und seine Beobachtung meldet. Die Sache kommt ihm komisch vor, deshalb sagt er Bescheid, er scheut sich auf der anderen Seite, da näher heranzugehen und nachzuschauen, was los ist, will seine Beobachtung und seine dadurch hervorgerufene Sorge aber jetzt auch nicht direkt als Quatsch abtun. Also, wie gesagt, ruft er bei der Polizei an und mit der Aussage, er sei doch vor Ort und solle da einfach mal eben selbst einen Blick in das Fahrzeug werfen, damit hat er jetzt nicht unbedingt gerechnet. Er bleibt aber dabei, er will nichts zu tun haben damit, ist aber zum Glück pflichtbewusst und couragiert genug, seine Beobachtung zu melden. Später, so sagt er, hat sich die Polizei dann indirekt noch dafür entschuldigt. Man ruft ihn zurück und gibt zu, okay, das Gespräch eben ist jetzt nicht so gut gelaufen, reißt dann aber wieder alles ein, indem gesagt wird, für die Zukunft soll er dann aber doch mal selbst genauer hinsehen. Am Ende könnte man seine Passivität sonst noch als unterlassene Hilfeleistung auslegen. Und das finde ich schon ein starkes Stück, weil das ist ja einfach super unprofessionell von dem oder von den Beamten damals, dem Kerl da so ins Gewissen zu reden. Hat er sich doch eigentlich ganz gut verhalten, sich selbst nicht in eine mögliche Gefahr gebracht und das, was er als merkwürdig beobachtet hat, auch gleich gemeldet. Und ich kann das schon auch verstehen, dass man sich da nicht selbst imstande und in der Lage fühlt, da jetzt hinzugehen und mit einer wie auch immer gearteten Notsituation dann konfrontiert zu werden, dann ist eigentlich das Beste, was du machen kannst, direkt irgendwo Bescheid sagen, wo man das eben kann. An diesem Tag, dem zweiten Prozesstag, da sagt auch die selbsternannte beste Freundin von Anna aus und bekräftigt noch einmal den Plan, von dem wir eben schon gehört haben. Anna hat Rolf geliebt, trotz der vielen Lügen, die sie aufgedeckt hatte, aber es wachsen dann auch Zweifel. Was kann ich diesem Mann überhaupt noch glauben? Und dann will sie ihn ärgern, wie sie das nennt. Ließ ihn schwitzen mit der angeblichen Schwangerschaft, vereinbarte auch immer wieder Treffen, zu denen sie dann nicht aufgetaucht ist. Und dann wird es komisch. Denn, so sagt es Annas beste Freundin, auch das Treffen für den Morgen des 18. Juni sei eigentlich eines von den vielen gewesen, zu denen Anna überhaupt nicht vorhatte zu kommen. Der soll ruhig auch mal umsonst kommen, hat sie gesagt, und ihre Freundin hat nicht weiter darüber nachgedacht. Und dann klingelt plötzlich ihr Handy. Es ist eine Nachricht von Anna. Er ist da, schreibt sie um 9.57 Uhr. Etwas später dann eine weitere Nachricht von Anna. Der kam nicht, stand darin. Gefolgt von zwei Mittelfinger-Emojis. Die Nachricht erreicht die Freundin gegen 10.28 Uhr. Sie wundert sich und schreibt dann zurück, wie, bist du doch hingefahren? Aber es kommt keine Antwort mehr. Denn ab dann ist Annas Handy ausgeschaltet. Und überhaupt, diese beiden Nachrichten, die passen nicht zu ihr, meint die Freundin. Diese Mittelfinger, das ist nicht ihre Art. Und auch das Wort nicht schreibt sie normalerweise so nicht. Sie hätte geschrieben, der kam nicht und nicht, der kam nicht. Also alles so kleine Details, die eigentlich auch Rolf hätte wissen können. Denn dieser Verdacht liegt ja nahe, diese Nachrichten könnten von ihm geschrieben worden sein, als Anna schon längst tot war. Und er hat ja auch mit ihr hin und her geschrieben. Und er hatte ja sogar auch noch die Chance, den Nachrichtenverlauf auf ihrem Smartphone zu checken, etwa die Konversation mit der Freundin. Aber dann sind es eben so kleine, scheinbar unwichtige Details, die dann doch verdächtig rüberkommen. Und so vermutet auch Annas Freundin, dass die letzte Nachricht gar nicht von Anna kam. Und apropos Nachrichten hin und her schreiben. Was sagt eigentlich das Smartphone des 32-jährigen Angeklagten? Na, nicht so viel. Eine Beamtin erzählt vor Gericht, wie das war, als man Rolf damals am 24. Juni des Vorjahres erstmal nur als Zeugen befragen wollte. Im Verlauf hat man ihm dann auch erklärt, dass man sein Handy auswerten, sein Haus, sein Auto und seinen Arbeitsplatz durchsuchen wolle, woraufhin er ziemlich stark zu zittern begonnen habe. Aber bei der Fahrt ins Präsidium nach Mainz, da hat er sich dann wohl wieder beruhigt und auch sehr gesprächig gezeigt, allerdings den Tod seiner Affäre komplett ausgespart. Nachdem er dann mit seinem Anwalt telefoniert hatte, hat er dann aber gar keine Fragen mehr beantwortet. Und das Smartphone? Das war leer. Man hat noch rekonstruieren können, dass es am 21. Juni komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde. Sämtliche Dateien, Gesprächsverläufe, Kontakte, Anruflisten, also all das, was interessant sein könnte, ist also nicht mehr da. Rolf sagt, an seinem Handy habe nichts mehr funktioniert, deshalb habe er es zurückgesetzt. Aber das scheint dann doch ein komischer Zufall zu sein, zumal man dann doch auch eine Sicherungskopie hat. Auf einer Festplatte, in der Cloud, aber das scheint bei ihm nicht der Fall gewesen zu sein. Die befragte Kollegin vor Gericht, die glaubt nicht an diesen Zufall. Denn die erzählt auch, dass man versucht habe, ihn anzurufen, am 21. Juni. Das hat erst nicht geklappt, er geht nicht dran und kurz darauf geht dann auf der Dienststelle ein Anruf mit unterdrückter Nummer ein. Anonym steht auf dem Display. Nachdem ein Polizist abhebt und sich dann auch als solcher zu erkennen gibt, legt der Anrufer auf. Der Gedanke liegt nahe, dass das Rolf war und daraufhin löscht er seine Daten von seinem Telefon. Nachdem er als Zeuge auf dem Revier befragt wurde, wird Rolf von seinem Bruder abgeholt. Über eine mit Genehmigung installierte kleine Kamera können die Ermittler die Fahrt der beiden live mitverfolgen. Rolf sitzt auf dem Beifahrersitz und weint. Und schließlich erzählt er seinem Bruder auch von dem Treffen mit Anna, von einem Streit und von Schlägen. Und er erzählt, dass er jetzt große Angst habe, schuld am Tod der Frau zu sein, wie er das formuliert. Den Beamten, die das wohl ganz interessiert mitverfolgen, reicht diese Aussage. Als Rolf mit seinem Bruder an seinem Wohnort ankommt, wartet die Polizei dort schon auf ihn. Er wird festgenommen. Die Polizistin sagt, er habe Rotz und Wasser geheult. Etwas darauf fängt er sich wieder, schweigt aber auch da weiter beharrlich. Das mutmaßliche Spuren verwischen wollen, das geht aber noch weiter. So wundert sich ein Kollege von Rolf darüber, dass er plötzlich weder sein Facebook-Profil noch seinen WhatsApp-Account hatte. Rolf hat ihm erzählt, dass sein Handy eine Störung gehabt habe und er das deshalb auf Werkseinstellungen zurücksetzen musste. Ein anderer Kollege fand es seltsam, als Rolf in der Nacht nach Annas Tod erzählt, dass man ihm in der vorherigen Nachtschicht die Schuhe im Umkleideraum gestohlen habe. Das ist doch Kinderkram. Wer klaut denn Schuhe? Fragt der Kollege vor Gericht. Vielleicht, das kann man nur mutmaßen, war das Feld nass. Wenn es rund um das schwere Gewitter auch noch geregnet hatte, dann hat Rolf vielleicht Schuhabdrücke hinterlassen, mit denen man ihm auf die Schliche gekommen wäre. Nicht aber, wenn auch seine Schuhe plötzlich verschwunden sind. In der Firma war Rolf auch, als Annas Schwester ihm am Abend angerufen hat. Er hat sich da relativ kurz gehalten. Annas Schwester wollte ihn fragen, ob er weiß, wo sie abgeblieben ist, aber Rolf antwortet nur, er habe gerade Nachtschicht und könne nicht telefonieren oder chatten. Und von dieser Nachtschicht, da bricht er etwas früher auf. Kollegen berichten, dass er zwar zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr noch gemeinsam das, Zitat, gewaltige Unwetter vom Dach der Firma angeschaut habe. Gegen 3 Uhr ist er dann aber wohl gegangen und damit noch vor dem Ende seiner Schicht. Die Theorie, die nun aus diesen Fakten entspringt, Rolf hat Anna getötet. Dann beginnen Freunde und Familie nach ihr zu suchen. Sie rufen ihn an, bringen ihn mit ihr in Verbindung. Das könnte heikel für ihn werden. Dann sieht er das Unwetter und kehrt zum Tatort zurück, um die Leiche mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Ob er damit wirklich einen Blitzschlag vortäuschen wollte, was zunächst ja auch gelang, oder einfach nur die Spuren verwischen, weil er nicht wollte, dass Annas Angehörige sie finden, man weiß es nicht. Denn noch immer äußert er sich zu keinem der erhobenen Vorwürfe. Chatnachrichten zwischen den beiden waren aber trotzdem ein Thema vor Gericht. Denn auch wenn Rolf seine Accounts gelöscht hatte, so gibt es ja immer noch Annas Handy und darauf auch die Nachrichten. Und es ist ein wirklich seltsamer Moment, als dann plötzlich die Stimme der Toten im Gerichtssaal ertönt. Sprachnachrichten, die Anna mit einer Freundin ausgetauscht hatte, werden abgespielt. Die letzte Nachricht, die Anna an eine Freundin geschickt hatte, bevor sie im Juni 21 ermordet wurde. Sie erklärt darin noch einmal, dass ihre Internetaffäre verheiratet sei, dass er aber nun ihr die Ehe versprochen habe und dass er sie nach Strich und Faden belogen habe. Und jetzt will Anna, das erzählt sie, sich noch einmal mit ihm treffen. Ihm sagen, dass sie seiner Frau von der Affäre erzählen wird. Zitat, ich will ihm am Boden liegen und leiden sehen. Ein von Rachegelüsten durchdrängter Plan, der aber nie umgesetzt wird, denn Anna überlebt das Treffen nicht. Und wo wir gerade bei Smartphones und Rekonstruktionen sind, vielleicht lässt sich ja aus Rolfs Handy doch noch etwas Brauchbares herausziehen, zum Beispiel über eine Funkzellenanalyse. Ein Handy verbindet sich ja immer mit verschiedenen Funkmasten, je nachdem, wo man sich gerade aufhält. Und da würde man ja zum ersten Mal so etwas wie einen Beweis bekommen in diesem Indizienprozess, wenn man jetzt nachweisen könnte, dass Rolfs Handy zu der tatrelevanten Zeit in der Nähe des Ortes eingewählt gewesen wäre, an dem die Leiche gefunden wurde. Schauen wir also mal darauf. Sein Handy war von 10 Uhr morgens bis nach 12 Uhr am Mittag in einer Funkzelle eingewählt, die etwa 13 Kilometer vom Tatort entfernt liegt. Gegen 11.11 Uhr wurde das Telefon abgeschaltet. Vom 17. auf den 18. Juni war das Smartphone in Rolfs Heimatzelle eingewählt. Und erst für den Nachmittag des 18. Juni ergibt sich dann wieder eine Einwahl im Bereich Bensheim. In der Zeit dazwischen aber große Fragezeichen. Entweder hat er da überhaupt keine Gespräche oder Chats geführt oder er hat sich über einen Hotspot, etwa über sein Auto, eingewählt. Heißt aber auch, wo er oder sein Telefon sich wann befunden haben, das kann nicht festgestellt werden. Ziemlich frustrierend also, denn über die Schiene kommt man auch nicht weiter. Wie ein Rechtsmediziner erklärt, hat Annas Leiche diverse Einblutungen am Rücken und am Kopf. Stumpfe Gewalteinwirkung wird hier als Ursache genannt. Die Todesursache ist aber Erdrosseln. Was es mit diesen Einblutungen auf sich hat, das kann nicht mehr zweifelsfrei geklärt werden. Vielleicht wurde sie zu Boden geschlagen, dort fixiert, als der Täter sie dann schließlich erdrosselt hat. Vielleicht stammen diese Verletzungen aber auch von Wurzeln und Unebenheiten auf dem Boden, auf den sie gedrückt wurde. Möglich scheint aber auch ein Tritt als Ursache. Weitere Einblutungen unter den Achseln und an den Fußgelenken sprechen aus Sicht der Rechtsmediziner dafür, dass jemand zumindest an diesen Stellen fest zugepackt haben muss. Theoretisch, das macht die Rechtsmedizin auf Nachfrage der Verteidigung deutlich, könnten die Verletzungen, diese stumpfe Gewalt am Rücken, auch entstehen, wenn man auf dem wurzeligen Untergrund Sex gehabt hätte. Aber das hätte ziemlich schmerzhaft sein müssen. Ob es so war, das lässt sich allerdings nicht mehr herausfinden, denn am Körper wurde zwar keine männliche DNA gefunden, der lag aber auch schon 3 Tage gekühlt in einem Leichensack. Da können Spuren auch verloren gegangen sein und dann ist ja auch noch die Möglichkeit da, dass ein Kondom benutzt wurde, Stichwort Unterhaltszahlen und so. Ihr merkt schon, wir und auch das Gericht damals arbeiten uns so Stück für Stück durch mögliche Faktoren, durch mögliche Szenarien, die schließlich zu einem Beweis führen könnten. Die Verletzungen, mögliche DNA-Spuren, Handydaten, Funkzellenanalyse. Jetzt kommt schon wieder das nächste Thema und das ist die Persönlichkeitsanalyse durch einen psychiatrischen Gutachter. Und die kann gleich 2 hilfreiche Erkenntnisse liefern. Auf der einen Seite die Beurteilung. Ist Rolf zu so einer Tat fähig? Macht er da vielleicht sogar Angaben oder Andeutungen, die für ihn als Täter sprechen? Und auf der anderen Seite, auch wenn das vor Gericht überhaupt kein Thema ist, ist er im Falle einer Verurteilung voll schuldfähig? Auch das könnte ein Gutachter klären, aber der hat es gar nicht so einfach. Denn der Angeklagte hat die Exploration, also die Befragung durch den Psychiater, komplett verweigert. Es sei eine Blackbox, wie es der Gutachter formuliert. Komplett verschlossen, aus dem ist nichts herauszukriegen und entsprechend auch nichts herauszulesen. Was der Gutachter aber sagen kann, das haben wir bereits angeschnitten, ist, dass Rolf nicht im Affekt gehandelt hat. Typisch dafür ist die abrupte Ernüchterung, die nach der Tat einsetzt, begleitet von Reue und tiefer Erschütterung. Rolf aber hat vermutlich die Nachricht vom Handy der Getöteten geschrieben, um ihren Verbleib zu verschleiern. Er ist dann in der Nacht auf den 19. Juni noch einmal zu der Leiche zurückgekehrt, um sie mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Der Gutachter sagt, den Versuch, die Täterschaft zu verschleiern, den kennt man bei Affekttätern so nicht. Und damit endet die Beweisaufnahme. Damit endet auch dieses Stück für Stück Durcharbeiten. Jetzt ist es an der Zeit für die Plädoyers, für Staatsanwaltschaft und Verteidigung, ihre Sicht der Dinge darzulegen und anschließend ein Strafmaß zu formulieren. Zuerst macht das die Staatsanwaltschaft und zwar am 19. Juli 2022. Und die lässt dabei kein gutes Haar an Rolf. Um an seinem Wunsch nach einem glücklichen Familienleben festhalten zu können, da sei er buchstäblich über Leichen gegangen. Daher, so wird plädiert, soll er wegen Mordes aus Habgier und niederen Beweggründen und eines durch die Tat herbeigeführten versuchten Schwangerschaftsabbruchs lebenslang in Haft kommen. Außerdem wurde die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Wird dem stattgegeben, dann gibt es für Rolf keine Chance, nach 15 Jahren Haft vorzeitig auf Bewährung freizukommen. Rolf nimmt, wie eigentlich alles in diesem Prozess, auch das Plädoyer der Staatsanwaltschaft komplett stumm auf. Er schaut kaum auf und hängt gebückt über einem Blatt Papier. Er macht sich immer wieder Notizen. Ja, es sind nur Indizien. Aber die Staatsanwältin, die sie noch einmal zusammenfasst, ich denke, das können wir uns hier sparen, die sagt, die Indizien reichen aus, um ihn sicher der Tat zu überführen. Die Verteidigung hingegen schließt Mord aus. Nur eine halbe Stunde dauert ihr Plädoyer, in dem sie eine Haftzeit von weniger als 5 Jahren fordert. Und sie wird für Körperverletzung mit Todesfolge gefordert, also eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und während da ausgeführt wird, was die Tote doch für ein bequemes Leben geführt habe, das sich fortwährend online abgespielt habe, da drängt sich schon fast der Eindruck auf, der Angeklagte soll jetzt zum Opfer gemacht werden. Anna habe Rolf nachspioniert, sie habe ihn regelrecht gestalkt, sie hat ihn damit zermürbt, er war absolut fix und fertig, können wir den Verteidiger zitieren. Den Ablauf des Geschehens schildern sie dann so. Die beiden haben sich an den Windrädern getroffen und auch die Affäre, die Probleme damit, das ist alles unbestritten so. Nur sei es dann nicht zum geplanten Mord gekommen, sondern eher zu einem, ja, wie soll man das nennen, Wutausbruch. Kurz, aber heftig. Und dann hat Rolf Anna geschlagen. Die ist dann gestürzt, soll aber noch gelebt haben, als Rolf dann abgehauen ist, denn sie hat ihm, so die Verteidigung, noch irgendetwas hinterhergeworfen. Bemerkenswert ist, was die Verteidiger dann sagen, mehr haben wir nicht. Wir wissen nicht, was sich dort genau abspielte. Die probieren also jetzt nicht, eine komplett andere Story aufzutischen, sagen aber, das war ein Unfall im Streit. Und im Streit kann Rolf dann ja auch bei einem Schlag in Richtung Kopf ihren Hals getroffen haben. Vielleicht hat er ihr auch zu lange den Hals gegriffen, mutmaßen sie. Er mag hochgradig erregt gewesen sein, weil sie ihm gedroht habe, heißt es da als Erklärung. Und nur weil sein Verhalten nach der Tat zwar untypisch für eine Affekttat sei, hieße das ja trotzdem nicht, dass er nicht einfach nur in äußerster Wut zugeschlagen hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Mordmerkmale sieht die Verteidigung hier nicht erfüllt. Es gäbe keine niederen Beweggründe, vielmehr seien es Gefühle gewesen, die den Angeklagten geleitet hätten. Tiefe Verzweiflung, Ausweglosigkeit, aber trotzdem den finanziellen Ruin hätte eine weitere Unterhaltsverpflichtung für ihn nicht bedeutet. Da sei das Merkmal der Habgier also nicht gegeben, beziehungsweise sei das nicht zu belegen gewesen. Wenn man dann weiterhin von Vorsatz ausgehen wolle, so käme dann noch Totschlag in Betracht, aber das schloss die Verteidigung aus. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie sieht es das Gericht denn? Eine Woche vergeht zwischen den Plädoyers und dem Tag, für den die Urteilsverkündung anberaumt ist. Und das Urteil, das lautet schuldig. So viel ist klar, es hat ja auch niemand auf unschuldig plädiert. Schuldig wegen Mordes in Tateinheit mit einem versuchten Schwangerschaftsabbruch. Auch wenn man das nur mit Indizien zu tun gehabt habe, so habe der Prozess doch zweifelsfrei erwiesen, dass nur der Angeklagte als Täter in Frage komme, wie der Vorsitzende Richter Wolfgang Eckert erklärt. Für das Gericht steht also fest, Rolf ist der Täter. Er hat Anna am Morgen des 18. Juni 2021 unter einem Windrad bei Flohenborn ermordet und in der folgenden Gewitternacht mit Benzin übergossen und angezündet. Eckert sagt, der Mord war das Ende einer absurd ungewöhnlichen Beziehungsgeschichte. Es ergibt sich für das Gericht ein ganzes Motivbündel. Neben der Habgier als Mordmerkmal nannte es auch niedere Beweggründe, so wie es auch die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer getan hatte. Er wollte sein Doppelleben vertuschen und seine Fehltritte verdecken. Das spätere Opfer hatte sich zuletzt, Zitat, wie eine Klette an ihm festgehalten, er konnte sie anders nicht mehr loswerden. Der Richter geht dann auch noch auf die Aussage der Verteidigung ein, dass Anna noch gelebt haben soll, sie sogar noch einen Gegenstand nach Rolf geworfen haben soll, nachdem er sie zu Boden geschlagen habe. Das medizinische Gutachten schließt das aber aus. Die Einblutungen in den Augen und dem Gehirn der Toten weisen darauf hin, dass sie mindestens 3 Minuten lang gewürgt worden ist und sofort gestorben ist. Eine Körperverletzung mit Todesfolge scheidet daher aus und damit auch die höchstens 5 Jahre Haft, die die Verteidigung gefordert hatte. Aber Rolf bekommt auch nicht die volle geforderte Strafe zu spüren. Die sollte ja durch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld länger als 15 Jahre dauern, aber die wurde nicht übernommen. Denn die könne nur angenommen werden, würden mehrere Mordmerkmale erfüllt sein, die aus verschiedenen Themenkreisen kommen und Tat und Täter besonders stark von üblichen Fällen abweichen. So ist das definiert und das liegt hier anscheinend ja nicht vor. Für Rolf heißt das, er könnte schon nach 15 Jahren wieder freikommen. Und für uns heißt das, wir sind am Ende unseres heutigen Falls. Ja, einem Fall, der, wie der Richter es beschreibt, wirklich das Ende einer absurd ungewöhnlichen Beziehungsgeschichte, aber auch Kriminalgeschichte ist. Ich hoffe, ihr fandet den Fall spannend und wenn dem so ist, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da. Abonniert den Podcast, um keine weiteren Episoden mehr zu verpassen. Vielen Dank dafür. Danke auch für das Zuhören bis zum Ende und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief, ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.